Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Software, die im Bruchteil von Sekunden Infrastrukturen ganzer Staaten lahmlegen kann, ohne Spuren der Verantwortlichen zu hinterlassen. Was lange nach Filmstoff aus der Zukunft klang, wird immer mehr zur Realität. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist für die Abwehr von Cyberattacken zuständig. Arne Schönbohm ist Präsident der Behörde und er war die Woche zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim und hat erklärt, aus welchen Bereichen die 840 Mitarbeiter kommen.
Es sind Mathematiker, es sind Wirtschaftsinformatiker, es sind Juristen, es sind normale Berater, es sind Zertifizierer. Also wir haben eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Qualifikationen, die wir hier entsprechend suchen.
Kryptologen, habe ich gelesen?
Richtig. Ja, das sind praktisch Mathematiker. Das sind diejenigen, die hier eine besondere Fachrichtung haben, die eine besondere Ausrichtung haben. Das sind diejenigen, die praktisch die Daten entsprechend verschlüsseln und die dann auch entsprechend die Geräte zulassen, beispielsweise für die Bundeswehr oder für entsprechend andere Partner in der Bundesverwaltung.
Hauptaufgabe dieses Bundesamtes ist?
Wir sind die nationale Cybersicherheitsbehörde und gestalten die Informationssicherheit in der Digitalisierung. Das heißt, wir schützen die Bundesverwaltung.
Mit welchen Systemen? Mit selbstentwickelten Sicherungssystemen?
Wir haben sowohl auf der einen Seite, ich sag mal, Commercial-of-the-Shelf-Lösungen drin. Also das heißt, diejenigen, die man ganz normal einkaufen kann, beispielsweise Trend Micro oder auch andere. Aber die werden dann auch nochmal entsprechend, besonders zugeschnitten und besonders bearbeitet, dass sie eine höhere Schutzfunktion haben für die Bundesverwaltung. Und das funktioniert bisher sehr gut. Bisher sind ja keine Daten bekannt geworden, die groß abhanden gekommen sind, anders als im Bundestag.
Ich wollte gerade sagen, das war, glaube ich, 2015, also bevor Sie Chef wurden, ein Cyberanschlag, eine Cyberattacke auf den Bundestag. Wer hat die damals eigentlich initiiert? Ist das klar?
Also es gibt ja bestimmte Hackergruppen. Eine Hackergruppe heißt APT28, das ist so, wie sie sich bezeichnet wird in der Fachwelt. Hinter APT28, so vermutet das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst, steckt die russische Regierung. So heißt es dort in verschiedenen Verlautbarungen. Und wir können nachweisen, dass die Hackergruppe APT28 gegen den Bundestag damals vorgegangen ist.
Wenn es so war, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz vermutet, wenn die russische Regierung dahinter stecken sollte, was wollte sie damals erreichen?
Das ist natürlich unklar, aber es geht oft auch darum, im Bundestag gibt es ja viele spannende Berichte, Informationen nachzulesen, um letzten Endes zu verstehen, wie handelt eigentlich die Regierung. Das Parlament hat ja die wichtige Aufgabe, die Regierung auch mit zu kontrollieren. Ja. Und wenn dort natürlich dann entsprechend vertrauliche Informationen rausgegeben werden, ob das sind Gesprächsnotizen oder andere Themen, dann kann man daraus natürlich vielleicht auch ableiten, wie sich die Regierung und das Parlament entsprechend in Verhandlungen verhält. Denken Sie an die Griechenland-Krise oder denken Sie an andere Fragestellungen, wo es ja auch um sehr viel Geld geht.
Das heißt, eigentlich ist das die moderne Form von Spionage.
Cyber ist ein Instrument, eine Methode, um Spionage zu betreiben. Absolut.
Alle 2 Sekunden entsteht ein neuer Computervirus. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist in Deutschland für die Abwehr von Cyberangriffen zuständig. Der Präsident Arne Schönbohm war zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim und die Entwicklung im Cybercrime ist rasend schnell.
Sie werden immer professioneller, diese Angriffe. Sie müssen sich überlegen, dass seit 2009 die organisierte Kriminalität laut verschiedenen Studien mehr Geld mit Cybercrime verdient als mit Drogen. Und das ist natürlich ein ganz erheblicher Geldfaktor, ein Machtfaktor auch geworden. Und dementsprechend versucht man auch immer professioneller an die Informationen, an die Daten heranzukommen. Und so wie sich die Wirtschaft und die Gesellschaft digitalisiert, umso größer sind natürlich auch die Angriffsmöglichkeiten, die man dementsprechend hat.
Wie schwierig ist es dann auch, wenn Sie organisierte Kriminalität sagen, die Verursacher dieser Angreifer zu finden und dingfest zu machen?
Vorhin habe ich ja gesprochen über das Thema Avalanche. Das ist eines der größten Botnetz-Infrastrukturen der Welt gewesen. Und dort ist nach mehrjähriger Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft Verden an der Aller ist es gelungen, diese Straftäter festzunehmen. Die waren dann teilweise in der Ukraine, haben sich auch noch gewehrt mit Schusswaffeneinsatz. Und das sind dann auch verschiedene Verdächtige in Deutschland festgenommen worden. Und das zeigt, dass man mit viel Mühe und viel Arbeit und viel Ressourcen auch dementsprechend aus solchen Straftätern Herr werden kann.
Gibt es eigentlich noch diesen anarchischen Computer-Einzelgänger-Typ, der nachts vor seinem PC sitzt und irgendwann eine Weltfirma knackt?
Ja, natürlich gibt es das. Das versucht man auch zu machen. Das ist dann praktisch die neue Art der Bewerbung, dass man also in der Sicherheitscommunity versucht, mit bestimmten Nicknames dann dementsprechend eben Großunternehmen zu hacken und dann zu zeigen, wo die Schwachstellen sind. Es gibt auch sogenannte Bounty-Programme. Das heißt, dort bekommen sie Geld dafür, wenn sie Schwachstellen entdecken, identifizieren, die dann geschlossen werden können. Damit kann man auch gutes Geld verdienen.
Da gibt es junge Leute mit außerordentlich viel Talent, ganz offensichtlich.
Und auch Zeit.
Viele haben Angst, was die Bundestagswahl 2017 im Herbst betrifft, dass da aus dieser Richtung was kommt. Wie schätzen Sie das ein?
Wir nehmen die Gefahr sehr ernst. Darum, wir haben das gesehen in den USA, als damals eine Partei gehackt worden ist. Wir haben gesehen die Registrierung einer CDU-Domain im Baltikum im Mai letzten Jahres, die dann gestoppt worden ist. Das ist ja nicht gerade, Baltikum ist ja nicht gerade das Heimatland der CDU. Wir haben Angriffe gesehen gegen die im Bundestag vertretenen Parteien, gegen die Stiftungen im Frühjahr diesen Jahres. Ja. Und darum beraten wir sehr intensiv die Parteien, wie man sich härten muss, bringen ihnen praktisch die Verkehrsregeln bei. Aber sie müssen natürlich selber dementsprechend darauf achten. Das heißt, bei Grün bitte über die Ampel gehen und bei Rot stehen bleiben.
Ganz kurz noch, weil Sie die USA angesprochen haben. Wie wird diese Trump-Russland-Geschichte ausgehen? Was denken Sie?
Ich glaube, dort gibt es ja einen Sonderermittler, Müller. Und der wird die Wahrheit ans Licht bringen und viele interessante Informationen finden.
Wie wird die Wahrheit aussehen?
Das, glaube ich, werden wir in einigen Monaten sehen.
Waren Sie schon mal segeln, die Kräfte der Natur intensiv auf dem Wasser gespürt? Vor 50 Jahren war Wilfried Erdmann der erste Deutsche, der alleine mit dem Segelboot die Welt umrundete. Ihn zog es immer wieder aufs Wasser. Von der Hochzeitsreise bis zu einem 3,5-jährigen Trip mit der ganzen Familie in der Südsee. Ein Leben fürs Segeln. Am Montag war Wilfried Erdmann zu Gast in SR1 Leute und erzählte, was er auf dem Wasser dann als erstes wahrnimmt.
Das Alleinsein, das nehme ich auch gleich wahr. Nicht als Bedrückung, sondern als Genuss sein. Genuss ist das. Denn ich wollte das ja. Und die meisten Fahrten, die ich gestartet habe, haben wohl länger in der Vorbereitung stattgefunden. Und da lebt man schon sehr mit der Reise mit der, was man vorhat.
Wie oft, gefallen. Ja, wie oft haben Sie die Welt umrundet, umsegelt?
Fünfmal. Ja.
Was war die schwierigste?
Ja, die schwierigste war eigentlich die Nonstop-Fahrt gegen den Wind um Kap Horn, Kap der Guten Hoffnung, wieder nach Cuxhaven. Das hat 43 Tage gedauert.
Und wenn man jetzt hört, Nonstop gegen den Wind, also auch als Laie, klingt das doch erstmal ziemlich verrückt, oder?
Ja, das war's mit Sicherheit. Denn auch im Nachhinein muss ich das sagen, war schon, würde ich also nie machen. Und das hat auch dazu geführt, dass mir das Alleinsegeln und das gegen den Wind segeln vor allen Dingen verdorben wurde irgendwie. Macht das gar nicht mehr leiden.
War es so anstrengend?
Ja, das war wochenlang, monatelang gegen den Wind und das Vorankommen sehr zäh, sehr langsam. Und das dauerte und dauerte. Und ich wurde auch einige Male in schwerem Wetter zurückgeworfen, weil ich ja dann keine Segel mehr setzen konnte. Und das über 50 Meilen und 80 Meilen. Und die musste ich ja wieder aufholen. Das war schon sehr umständlich.
Was hat Sie denn da getrieben? Wollten Sie einfach einen Rekord brechen?
Nein, ein Rekord stand eigentlich gar nicht im Vordergrund, sondern ich wollte das machen. Ich wollte es eigentlich mal machen. Und andere Fahrten habe ich ja nur schon sehr ausgiebig die Südsee und so bereist. Und auch die schönsten Gebiete. Und da wollte ich mich mal selbst fordern, mal gucken, ist das wirklich so schlimm, wie ich schon in Büchern gelesen habe. Und das war tatsächlich.
Also eine große Neugier, die da auch hintersteckte. Sie sagen, mein erstes Leben war die erste Weltumsegelung. Das schreiben Sie in Ihrer Autobiografie. War das tatsächlich so ein Erweckungserlebnis?
Ja, ich habe mir das gewünscht und habe auch lange dafür gearbeitet, denn man braucht ja dafür ein seegehendes Boot, ein Boot, das Wetter ab kann, also Sturm und harsches Wetter. Und das kostet dann auch. Und habe ich auch ein halbes Jahr Vorbereitung gehabt und all das wieder, und bevor es losging. Und ist das nur richtig, denn ich konnte nicht segeln richtig, ich konnte nicht navigieren, schon gar nicht eigentlich. Und habe es dann doch gewagt und es ging auch mit ziemlich viel Glück und Zufall aus, dass ich die Inseln da, die Karibikinseln, die ersten erreicht habe. Denn das war das erste große Ziel über den Atlantik und habe es tatsächlich geschafft. Und das war schon für mich so, dass die Weltumsegelung eigentlich. Und so ging es dann weiter, aber ich lernte dann ja noch zu navigieren und die anderen Fahrten durch den Pazifik und die Indischen Ozean sind wir dann ohne weiteres geglückt.
Die Niederländer bauen längst Dämme. In Bangladesch wird es keinen Deich geben. Die Menschen werden einfach vertrieben. Das sagt Anders Levermann, Professor für Klimaphysik. Denn je reicher ein Land, desto eher kann es sich schützen. Anders Levermann ist Experte für Arktis und Antarktis am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und an der New Yorker Columbia University. In SWR1 Leute war er zu Gast bei Wolfgang Heim und hat gesagt, wie er in die Zukunft schaut.
Ich gucke sehr, sehr optimistisch in die Zukunft. Das hört sich vielleicht nicht so an, wenn man mich über die Katastrophe reden hört, aber ich bin halt auch der, der diese Katastrophe die ganze Zeit ausrechnet. Deswegen muss ich die auch mit wahrheitsgetreu erzählen. Nein, es bewegt sich gerade ganz, ganz viel. Sie sehen, China bewegt sich. China hat seit 3 Jahren Wirtschaftswachstum, wie vorher auch, aber seit 3 Jahren kein Anstieg des CO2-Ausstoßes mehr. Und China ist der größte Emittent.
Ja.
Sie sehen gleichzeitig, Kalifornien versucht, erneuerbare Energien zu fördern. Und wir sehen jetzt einfach nur, dass die amerikanischen Firmen einen Nachteil haben, dadurch, dass ihre Bundesregierung sie nicht fördert. Aber in China passiert das Gegenteil. Also da ist ganz, ganz viel Bewegung drin und ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg.
Was ist mit diesen sogenannten Schwellenländern? Spielt beispielsweise in Indien Klimaveränderungen eine Rolle?
Indien, da spielt es eine Rolle, einfach weil es passiert. Aber es ist tatsächlich noch nicht in der Politik in dem Sinne angekommen, als dass da groß was passieren würde, weil Indien ein sehr, sehr armes Land ist und sie können sich natürlich auch nicht moralisch hinstellen und sagen, dass der arme Bauer, der von der Hand in den Mund tatsächlich seine Familie ernährt, in irgendeiner Form Klimaschutz machen muss. China ist so ein Mittelkandidat. Da muss man einfach von außen gucken, dass die nicht den fossilen Weg weitergehen und dass das, was da jetzt an Energiepotenziale aufgebaut werden, erneuerbar aufgebaut werden und nicht fossil. Und da ist eben auch die Rolle von Deutschland wichtig und eben die Gewinnerrolle, wenn Sie so wollen, von Deutschland. Denn ein Umschwung, ein wirtschaftlicher Umschwung, der produziert immer Gewinner und Verlierer und im Allgemeinen ist ein Umschwung was Gutes für die Wirtschaft.
Zumal, also wenn man weiß, Kohle hat eigentlich keine Zukunft, Atom in der jetzigen Form hat keine Zukunft, mit den Autos muss ich auch was tun. Das ist ja auch eine riesengroße Chance für die Ingenieure dieser Welt.
Naja, wenn Sie den Leuten vorher gesagt haben, dass sie gesagt hätten, dass es Computer so einen Lauf machen würden, wie sie es tatsächlich gemacht hätten, dann hätten sie wahnsinnig viel Geld verdienen können. Und ich stelle mich oft vor Industrievertreter und sage, hier, wir sagen Ihnen, was in den nächsten Jahrzehnten passiert, machen Sie was draus.
Was sagen Ihnen dann die Industrievertreter zurück?
Das bewegt sich gerade wirklich enorm. Also 2007 hatten wir mit dem Friedensnobelpreis, den wir im Weltklimarat bekommen haben, zusammen mit Al Gore, haben wir sehr, sehr viele Industrievertreter gehabt, die zugehört haben. Und damals war das noch wesentlich skeptischer. Die haben halt zugehört, weil Frau Merkel uns zugehört hat, weil wir die Berater waren in Klimafragen. Jetzt ist es ganz anders. Jetzt ist da Aufbruchstimmung. Jetzt werden die neuen Märkte gesehen und das Innovationspotenzial.
Und dazu kommt, jeder von uns kann auch was tun. Wenn Sie zum Schluss der Sendung einen Tipp frei hätten, was kann jeder von uns in allererster Linie tun?
Stellen Sie sich auf die richtige Seite der Geschichte. Das ist tatsächlich das, was jeder Einzelne machen kann. Sie können auch Vegetarier werden, Sie können auch weniger Auto fahren, Sie können auch weniger fliegen, aber vor allen Dingen den Umschwung mitmachen.
Nahid Shah Halimi ist in den 80er Jahren aus Afghanistan über Pakistan nach Kanada geflüchtet. Sie hat im kanadischen Nationalteam der Beachvolleyballerinnen gespielt, Kunst studiert und lebt seit 17 Jahren in Deutschland. In den vergangenen 3 Jahren ist sie immer wieder in ihre Heimat Afghanistan gereist, teils unter gefährlichen Umständen, um besondere Mädchen und Frauen zu treffen, die ihr Land verändern wollen.
Ich habe über 70 Frauen, muss ich auch dazu sagen, ich habe über 70, fast 70 Frauen interviewt, überall in Afghanistan. Und die sind, jede einzelne, sind so eine Wegweiser, eine große Changemaker in die ganze Geschichte von Afghanistan. Die spielen eine ganz große Rolle. Und jede einzelne von diesen Frauen oder Mädchen, ich habe eine 12-jährige Mädchen und eine 72-jährige junge Frau auch. Und diese Echelle, sage ich immer, ist so unterschiedlich, weil als Mensch auch, wir haben alle Fähigkeiten, aber es ist nicht die gleiche Fähigkeit.
Gab es denn eine, die vielleicht auch Auslöser war für dieses Projekt, dass Sie gesagt haben, darüber muss ich einfach schreiben?
Die Wahl war sehr, sehr, sehr schwer für mich. Aber eine Geschichte, die ich unbedingt wollte erzählen, war die Frau, die nicht mehr bei uns ist. Weil die sind auch Realitäten von Afghanistan. Wollte ich nicht schönreden, um zu sagen, dass alles okay ist in Afghanistan. Ich wollte von Geschichten von Frauen erzählen, diese Parallelleben, die läuft in Afghanistan, die keine weiß davon. Es gibt sehr tolle Sachen, die passiert in Afghanistan, mit Frauen speziell. Weil die internationale Gesellschaft waren da und sind da und machen diese Workshops, Programme, alles Mögliche. Aber dann gibt es diese andere Seite, wie Farhonda, die...
Das ist eine Studentin, die ermordet
genau.
wurde, weil sie angeblich den Koran...
Angeblich, ja, genau. Aber sie hatte keine Zeit, um sich zu erklären. Innerhalb von 2,5 Stunden oder 2 irgendwas Stunden haben die sie verprügelt, versteinert, eine Range Rover über sie gefahren und dann ihre Leiche gezündet. Die sind die Realitäten auch. Die waren keine Taliban, die waren keine Extremisten, die waren die Männer und Jungs und ein paar Frauen am Anfang auch von Kabul.
Ist das dann auch eine Realität, die einfach drinsteckt, eine Kultur, ein falsches Frauenbild, was in diesem Land herrscht?
Ich glaube, dass es hat mit psychischer Lage zu tun. 40 Jahre Krieg, sage ich immer und sage ich es heute auch, was erwartet man von einem Volk, die 40 Jahre lang nur Aggression, Krieg gesehen haben. Die Erwartung ist einfach zu hoch. Die Leute, die brauchen Therapie. Das gesamte Land ist
wirklich... Aber damit lassen sich doch Ehrenmorde nicht entschuldigen.
Nein, das ist keine Entschuldigung dafür, auch nicht. Jeder einzelne Mensch hat eine Entscheidung. Es gab auch sehr viele Männer, die ihre Geschichte unterstützt haben. Es gibt sehr viele Männer, die heute auch in Afghanistan Frauen unterstützen und da stehen und dafür sterben auch. Die sind auch dieser andere Teil auch. Aber die Realitäten von Afghanistan haben viele Faktoren. Und eine von diesen ganz großen Faktoren ist die psychische Lage, die wirtschaftliche Lage. Es gibt sehr viele Menschen, junge Leute, die absolut nichts zu tun haben, weil wirtschaftlich ist es, das Land ist am Boden, weil Sicherheit nicht im Griff ist.
Und aber da spielt natürlich auch die politische Lage immer wieder mit rein.
Ja, immer, weil immer. Wenn, ich glaube, dass das Politiker sollten ihre Arbeit machen. So hartknackig sage ich es, weil die haben diese Verantwortung. Wenn die das nicht machen können, bitte an die Seite, sodass jemand anderen da reinkommt.
Es gibt Unterdrückung, Zwangsheirat, Ehrenmorde, keine Bildungschancen auf dem Land für afghanische Mädchen und Frauen. Und es gibt auch die afghanischen Frauen, die in ihrem Land etwas bewegen wollen. Nahid Shalimi ist Afghanin, floh in den 80er Jahren mit ihrer Mutter und ihren 3 Schwestern über Pakistan nach Kanada. Seit 17 Jahren lebt sie in Deutschland. Sie ist Aktivistin, Autorin, Künstlerin. Und für ein Buchprojekt ist sie in den vergangenen 3 Jahren immer wieder in ihre Heimat gereist.
Ich glaube, dass es wichtig ist, beide Seiten von einer Geschichte zu erzählen. Ich bin nicht da, um zu sagen, alles okay ist in Afghanistan. Alles ist nicht okay in Afghanistan, speziell wenn es um Frauen geht. Wir haben so viel Arbeit vor uns mit Frauensachen, aber die sind keine Ausnahmen auch. Diese Frauen, die ich porträtiert habe, sind so wichtig für nicht nur für die afghanische Gesellschaft, aber sondern auch für die deutsche Gesellschaft, weil Deutschland ist in Afghanistan präsent. Und Deutschland macht sehr viel in Afghanistan. Auswärtige Amt und GEZ, alle diese Hilfe, Entwicklungshilfe, die da ist, diese Frauen, manche oder viele von diesen Frauen haben durch diese Hilfe von Deutschen das gemacht, was sie da heute machen. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig auch gewesen, um zu sagen für die Deutschen, dass es ist nicht nur negativ in Afghanistan. Es gibt sehr viele positive Sachen, Entwicklungssachen, die passiert in Afghanistan.
Und wenn wir jetzt das Bild nehmen, was eben in Afghanistan herrscht über die Frauen, wie ist das?
Wir haben ein falsches Bild von afghanischer Frau insgesamt. Wir haben nicht so viele Informationen über afghanische Frau, aber sondern extrem viele Vorurteile. Das war der Hauptgrund, wieso auch, wie ich diese Buch geschrieben habe und ein bisschen auch sarkastisch da vieles präsentiert habe. Aber die sind alle Wahrheiten, die keine Ausnahmen sind. Jedes Mal, dass ich nach Afghanistan zurückgehe und gehe ich auch im September wieder, finde ich Frauen, die wahnsinnig stark und mutig sind und die kämpfen und die wollen dieses Land zusammen mit der Hilfe von der internationalen Gesellschaft aufbauen.
Was natürlich nur eine Minderheit ist und eine Elite vermutlich auch, weil es viele Frauen gibt, die eben in Unterdrückung leben und es gibt Ehrenmord, es gibt eben keine Bildung auf dem Land für diese Frauen. Und wie ist es, weil wir ja gerade auch über die Migration sprechen, wenn eben ein großer Anteil von männlichen Afghanen auch in Deutschland ist und dieses Frauenbild in den Köpfen herrscht, wie kann daran gearbeitet werden?
Ich glaube, langsam, Stein pro Stein kann man ein Land wieder aufbauen. Die Erwartungen, die wir haben, nochmal für Afghanistan oder von afghanische Frauen oder psychische Lage von Afghanistan oder diese jungen Männer, die hier sind, ist es einfach zu hoch. Das ist keine sozusagen, dass es okay ist. Es ist nicht okay.
Aber es ist sehr wichtig, eine Erwartung zu haben.
Es ist sehr, sehr wichtig, eine Erwartung zu haben. Aber eine falsche Erwartung geht in eine falsche Richtung. Die Einstellungen sind sehr wichtig. Um eine Einstellung zu ändern, dauert es wirklich hunderte Jahre. Und diese kleinen Steine, die man macht, diese Plattforms, sag ich immer, die man stellt für die Menschen, ob es Afghaner, diese junge Afghaner, viele, die kommen zu mir und die wüssten überhaupt nicht, dass diese Frauen existierten. Sogar hier in Deutschland. Und die kommen aus Afghanistan.
An anderen Orten hätte man das Treffen problemloser durchführen können. Das sagt der Polizeiwissenschaftler Thomas Feltes, wenn es um den G20-Gipfel in Hamburg geht. Thomas Feltes war 10 Jahre lang Rektor der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen. Er leitet den Lehrstuhl für Kriminologie an der Uni in Bochum und er kennt auch die Hamburger Szene gut. Die Woche war er zu Gast bei Wolfgang Heim in SWRs Leute und hat erzählt, was ihn dann doch am Vorgehen der Polizei überrascht hat.
Also überrascht hat mich eigentlich nichts wirklich, bis auf den Anfang der ganzen Entwicklung. Also dieses sehr ungeschickte Vorgehen bei der Diskussion um das Camp auf der Entenwerder Halbinsel.
Was die Polizei unbedingt verhindern wollte.
Da habe ich gedacht, meine Güte, wie kann man so ungeschickt und taktisch unklug in so eine Veranstaltung, die ja über mehrere Tage noch gehen wird, einsteigen, wo man weiß, dass eigentlich das Schlimmste noch erst kommen wird. Ja,
hat das zur Eskalation beigetragen?
Ja, natürlich, klar. Ja. Also dieses Verhalten zu Beginn und auch dann diese Auflösung oder dieses Vorgehen gegen die Demonstration außerhalb des Sperrgebietes, das beides hat im Grunde dazu geführt, dass wir eine Verhärtung der Fronten gehabt haben und dass auch von denjenigen, die, sagen wir nicht unbedingt gewaltbereit gewesen sind, dann einige tatsächlich umgeschwenkt sind.
Gut, aber diese Gewaltbereitschaft war von vornherein ganz offensichtlich da und wir haben wilde und wüste Exzesse erlebt von links außen, die Sie in dieser Form Frage für möglich gehalten hätten?
Ja klar, also wir haben was Vergleichbares in London, in Paris erlebt. Wir haben in Teilen tatsächlich eine entgrenzte Gewalt. Wir haben sehr gewaltbereite Täter europaweit. Über die Motive können wir gleich noch mal sprechen. Aber für mich war das nicht überraschend. Das wusste man, dass das geschehen wird. Man wusste auch schon Monate vorher, wer dort anreisen wird. Man konnte es nur nicht unterbinden aufgrund der offenen Grenzen. Aber letztendlich waren die Ereignisse vielleicht mit der einen oder anderen Nuance durchaus zu erwarten gewesen. Allerdings muss ich sagen, sie sind medial auch massiv übertrieben worden. Also es ist nicht so, dass ganz Hamburg gebrannt hat, sondern das waren im Grunde genommen einige Geschäfte im Schanzenviertel.
Okay, aber auch das gehört eigentlich nicht in eine liberale und tolerante Gesellschaft, dass ein marodierender Mob fremde Autos anzündet und Geschäfte plündert.
Klar, natürlich nicht.
Eine Millionenstadt wie Hamburg, weltoffen, offene Grenzen, haben Sie gerade gesagt, und eine solche Veranstaltung. Geht das zusammen? Passt das zusammen? Oder war, wenn man sich auch die Warnungen anguckt, die es vorher gegeben hat, Hamburg nicht von Anfang an der vollkommen falsche Austragungsort?
Natürlich, das war der absolut falsche Austragungsort. Man kann sogar sagen, das würde ich durchaus tun, das war auch eine gewisse Provokation nach dem Motto, wir zeigen es euch mal, wir können auch unter solchen Bedingungen eine solche Veranstaltung durchführen. Dass dieser Schuss nach hinten losgehen musste, war für mich im Grunde genommen klar. Man kann zum heutigen Zeitpunkt solche Veranstaltungen nicht mehr unter diesen Bedingungen durchführen. Das kann man drüber streiten, ob man das nicht mit militärischer Gewalt dann doch durchsetzen muss oder ob man sagen muss, okay, unsere Gesellschaft ist anders verfasst heutzutage. Wir müssen eine andere Lösung für finden und genau Letzteres würde ich sagen.
Hamburg war der falsche Ort, haben wir eben schon gehört von Thomas Feltes. Er ist Polizeiwissenschaftler, war 10 Jahre Rektor der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen. Er hat den Lehrstuhl für Kriminologie an der Ruhr-Uni in Bochum und er hat zum G20-Gipfel in Hamburg in SWRs Leute bei Wolfgang Heim Bilanz gezogen.
Man muss ja sehen, dass neben den Ereignissen, die wir mitbekommen haben, das normale Polizeigeschäft eben auch weiterläuft. Das heißt, der ganz normale alltägliche Wahnsinn mit Hausstreitigkeiten, mit Verkehrsunfällen, und mit dem üblichen Polizeigeschäft, das musste ja auch gemacht werden.
Und dann diese vielen tausend Polizisten, die im Einsatz waren. Es hat hinterher Leute gegeben, die dabei waren, die gesagt haben, Polizisten sind verheizt worden. Würden Sie das auch so sehen?
Das ist praktisch immer bei solchen Ereignissen, weil natürlich die 20.000 Menschen nicht mal so eben vernünftig unterbringen können. Und sie können ein solches Ereignis eben auch nicht so durchplanen, dass sie Ruhepausen systematisch einplanen und vorsehen. Da gibt es viele Überforderungen und das ist ja nun auch nicht das Alltagsgeschäft. Und das ist im Grunde genommen dann eben auch ein Erklärungsansatz, wenn es dann zu Übergriffen durch die Polizei kommt und zu denen ist es gekommen, dass eben auch Unbeteiligte verletzt wurden, dann ist denen quasi im Grunde genommen tatsächlich das passiert, was anderen Menschen, die überarbeitet sind, auch passiert. Sie machen Fehler.
Es gibt Leute, die nach Hamburg gesagt haben, wir haben Kontrollverlust und Staatsversagen erlebt. Würden Sie auch so weit gehen?
Naja, also da würde ich mal die Kirche im Dorf lassen. Ich denke, Kontrollverlust und Staatsversagen, das haben wir anderswo. Inzwischen ist da schon wieder die Normalität eingekehrt. Das Ganze muss vernünftig aufgearbeitet werden. Das machen wir leider viel zu selten mit wissenschaftlicher Anleitung und Unterstützung in Deutschland. Das könnte man, das sollte man tun, aus den Fehlern lernen und dann vernünftig weitermachen und beim nächsten Mal besser machen und nicht mehr in Hamburg.
War Hamburg, abgesehen davon, dass der Ort möglicherweise oder sehr wahrscheinlich der falsche war, taugt Hamburg auch als Beispiel dafür, dass Parteien, Politik, möglicherweise sogar Staatsverdrossenheit weiter wachsen werden?
Ja nun, also nicht nur die Demonstranten, sondern viele Menschen auch erleben im Moment eine Politik und Politiker, ja, denen so ein bisschen der moralische Kompass verloren geht. Also wenn wir nach Afrika schauen, wenn wir ins Mittelmeer schauen, da sterben Menschen. Wir sehen das alle, wir erleben das. Wir wissen auch, dass es in Afrika nicht besser werden wird mit Hunger und Wasserproblemen. Und die Politik hat darauf keine Antwort. Und das merken die Menschen.
Und zwei Leute, die wir alle gemeinsam ablehnen, nämlich Erdogan und Orban, halten uns die Flüchtlinge vom Hals. Zynisch formuliert.
Ja, so ist es. Und wir akzeptieren das, weil wir im Grunde genommen davon profitieren. Und das dürften wir eigentlich nicht tun. Und wenn man selbst hohe moralische Ansprüche hat, dann muss man die eben auch dann umsetzen.
Eins gehört. SWR 1.